Paul, frohes Neues.
Ja, wünsche ich dir auch, mein Lieber.
Ziemlich spät, aber frohes Neues.
31.01., letzter Tag, wo man es noch sagen kann.
Wir haben lang nichts von uns hören lassen.
Ja, aber jetzt sind wir wieder da. Wir haben ja so ein bisschen Zwangspause gemacht. Ich meine, es war alles mal. Mal waren wir krank, mal war unser Gast krank. Ich hatte Corona. Ich weiß nicht, hast du auch Corona?
Nee.
Du hast nicht Corona. Ich hatte relativ, also jetzt nicht ernst im Sinne von Krankenhaus, aber schon mit einem extrem hohen Fieber Corona. Also ich war ja meine zweite Infektion. Diesmal hat es mich ganz ordentlich erwischt.
Andere Variante?
Keine Ahnung, Mann. Ich war aber noch im Urlaub. Okay. Also die erste Woche ging komplett damit drauf. Und also ich weiß nicht.
Wo warst du denn?
USA war ich.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über 40 Grad Fieber hatte, seit ich ein Kind bin. Also das hat mich schon extrem lahmgelegt.
Mhm. Willst du ein bisschen was über deinen Urlaub erzählen? Erholsam? Bist gut ins neue Jahr gestartet?
Nee, war auf jeden Fall erholsam. Hat auch echt viel Freude gemacht. Und auch, dass es mal wieder ging. Und war noch so ein bisschen auch jetzt, ich meine, ist ja kein Geheimnis, jetzt so kurz vor der heißen Wahlkampfphase auch nochmal so ein bisschen innere Erholung holen und sich selber nochmal vorbereiten. Ich habe aber zwar auch parallel immer mal ein bisschen gearbeitet und die Leute auch hier weiterhin genervt, aber habe es auch einfach genutzt, ein bisschen zu entspannen nochmal. Also mit Herzblut dabei. Bis auf die Corona-Sache war es eine super, war es eine super Zeit
auch. Aber jetzt bist du ja erholt vor mir jetzt, und bist bereit, die nächsten Podcasts aufzunehmen.
Ich bin bereit. Ich kann sagen, was denkst du, worauf ich bezüglich unseres Podcasts am meisten angequatscht werde?
Kartoffelfetisch?
Kartoffeln. Weil...
Mann, das ist in der zweiten Folge entstanden.
Ja, das ist in der zweiten Folge.
Du bist immer noch drauf angequatscht.
Ich werde immer noch drauf angesprochen. Ich bin letztes Mal sogar so ein bisschen, ich will es nicht sagen, aggressiv, aber schon kritisch angesprochen worden, wegen meiner Kartoffelpräferenzen. Soll ich erklären?
Naja, klar.
Also hat mich tatsächlich jemand darauf angesprochen und hat gesagt, hier, pass auf, ich gönne dir alles und ich wollte dich auch wählen. Aber eins hat mich schockiert und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ah ja, du isst Kartoffelgratin ohne Käse. Ich habe also offensichtlich erklärt, dass ich halt, wenn ich Kartoffelgratin mache, dass ich nicht unbedingt noch Käse draufballer. Und dann also wurde ich wirklich gesagt, nee, das geht nicht. Also ohne Käse keine Chance, da muss richtig fett Käse aufs Kartoffelgratin. Das ist nicht meine Präferenz, aber ich garantiere, dass, wenn ich Oberbürgermeister von Darmstadt bin, dass jeder das Gratin noch so essen kann, wie er das möchte, mit oder ohne Käse.
Genau.
Dafür
Kartoffel-Gratin-Vielfalt.
Ja, Kartoffel-Gratin-Vielfalt. Dafür stehst du ein. Darmstadt ist eine vielfältige Stadt, auch bei der Wahl der Kartoffelpräferenzen.
Auch mit Sucuk?
Von mir aus auch mit Sucuk, aber das wird ein bisschen salzig, oder?
Naja.
Okay, wir schweifen ab.
Vielfalt, ne? Also musst alles zulassen.
Ja, auch okay, du darfst deinen Kartoffelgratin auch mit Sucuk machen, wenn du möchtest, kein Problem.
Okay.
Ja, kannst du reinmachen, was du willst.
Wir haben einen Gast.
Ja, aber meistens erkläre ich noch immer so ein bisschen, was gerade läuft.
Ja.
Ja.
Wir haben
ist lange her.
Dann verkünde ich einfach nur, wir haben einen Gast, seid
wir
gespannt.
Wir haben einen Gast, er ist auch ein cooler Typ.
Genau.
Mehr da auch ja, auch ganz nett anzusehen, ja.
Ja.
Also die einen sagen so, die anderen sagen so, ich will jetzt nichts anderes.
Ein Riesen-Impact, den er hat auf die Stadt,
auf jeden Fall.
Mit dem, was er tut.
Er hat tatsächlich, ja, ist zwar vielleicht nicht namentlich irgendwie groß bekannt, aber er ist hier für ein ziemlich fettes Event bei uns verantwortlich.
Ja. Dazu kommen wir aber gleich.
Dazu kommen wir aber
genau.
gleich.
Genau, erstmal das Update von deiner Seite aus. Was ist passiert? Was
also
gibt's
am,
Neues?
Am Anfang erkläre ich ja immer so ein bisschen, was gerade läuft. Und heute habe ich gesagt, okay, das ist jetzt hier gerade brandaktuell. Wir sprechen so ein bisschen über den großen Feuerwehreinsatz, den wir hatten.
Mhm.
Also du wirst auch mitbekommen haben in Eberstadt. Wir können da jetzt relativ locker drüber sprechen, weil wir jetzt quasi also an diesem Punkt seit heute Mittag eigentlich wissen, dass wir aus allem Groben raus sind. Aber Sonntagabend, den 29. müsste es gewesen sein, 29. Januar, wurde ich dann darüber informiert, dass es in Eberstadt einen Großbrand gibt. In einer ehemaligen Papierfabrik Richtung Funkstadt raus. Und ich bin dann auch hingefahren. Also nur so zur Vollständigkeit, wenn irgendwo, sag ich mal, was Großes ist, dann ruft die Feuerwehr auch an. Und ich komme dann auch immer auch raus, um mir das mal anzuschauen. Die machen das natürlich alles alleine. Ich will jetzt nicht vermessen sein und sagen, dass man da irgendwie groß unterstützt oder sowas. Aber einmal interessiert es mich natürlich, was passiert. Und zum anderen auch immer natürlich eine Respektsbekundung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, sowohl von der hauptamtlichen wie von der ehrenamtlichen Seite vor allem auch. Und das war schon eine ziemlich große Kiste, also ehemalige Papierfabrik, 1000 Tonnen gepresstes Papier. Und
schwer zu löschen, ne?
Schwer zu löschen gewesen. Also hat unglaublich lang gedauert, fast 2 Tage. Und da war eine riesen Manpower, also insgesamt über 300 Einsatzkräfte beteiligt. Immer auch, die regelmäßig ausgetauscht werden mussten, eben aufgrund der Dauer, aufgrund der Temperatur.
Da muss man top organisiert sein.
Da muss man top organisiert sein. Und das ist Feuerwehr und Katastrophenschutz bei uns auch. Und das hat mich echt beeindruckt, wie gut es alles geklappt hat. Und ich will deswegen das auch einfach mal hervorheben. Also die Berufsfeuerwehr war natürlich mit einem extremen Aufgebot im Einsatz, aber auch alle freiwilligen Feuerwehren in Darmstadt. Und eben, es wird oft vergessen, da hängt auch einiges immer noch an Support dabei. Also da war der ASB eben mit Rettungsdienstbereitschaft vor Ort. Da war das DRK mit einem Betreuungszug, die Verpflegung sichergestellt haben. Ja, weil ich meine, die Leute müssen essen, Kaffee trinken, sich irgendwo auch ein bisschen bei Kräften halten. Das ist echt nicht zu vernachlässigen bei sowas. Das THW war mit technischer Hilfeleistung mit einer Riesengruppe von, glaube ich, insgesamt auch fast 40 Leuten vor Ort und andere städtische Ämter, die dort noch beteiligt waren. Also ein riesengroßer Einsatz. Aber also mich hat echt beruhigt, wie gut es alles organisiert war, wie gut die Feuerwehr das mit ihrem Einsatzstab und den Leuten vor Ort alles durchgeführt hat. Da können wir echt stolz sein und können uns auch sicher sein, dass wir für so große Lagen auch vorbereitet sind.
Sehr schön. Ja. Das sind doch gute News.
Zum Glück hat sich die Befürchtung, die man zwischendurch hatte, dass irgendwie Asbest bei dem Brand ausgetreten ist in die Atmosphäre und sich da irgendwie in Eberstadt verteilt hat, zerstreut. Also alle Proben, die dann kurzfristig organisiert worden sind, waren negativ. Also ja, keine irgendwie ernsthaft Verletzten oder sowas. Also kann man zum Glück, sag ich mal, positiv von dem Einsatz sprechen und echt eine Mordsleistung von den Leuten gewesen.
Auf jeden Fall. Ein Riesendankeschön an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Also wir können nicht ohne die, insbesondere das Ehrenamt, ist extrem wichtig, dass man sich da engagiert. Nicht nur bei den Feuerwehren, auch in dem ganzen Katastrophenschutzbereich, der da hinten dran hängt. Wenn da irgendwie der Einsatz klingelt und es musst du mal überlegen, innerhalb von einer Stunde dann da fast 100 Leute zusammenzuziehen. Ich meine, das muss auch alles Hand in Hand funktionieren. Also hat einiges an Arbeit gemacht, aber war zum Glück dann im Ergebnis sehr erfolgreich und auch was, wo die Leute auch hier stolz drauf sein sollten.
Auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es dann weitere News?
Ich muss sagen, ich weiß, die letzten 2-3 Tage nur damit beschäftigt.
Okay, also ja, das natürlich.
Ist wirklich was,
ja.
Wenn sowas kommt, dann machst du auch wenig.
Der Rest läuft also.
Der Rest läuft, aber du machst dann auch wenig daneben. Also es hat schon von morgens bis abends hier auch so ein bisschen den Tag bestimmt.
Okay, ja. Alles klar.
Aber dann jetzt können
danke
wir zu unserem,
ich dir für das Update.
Gerne. Jetzt können wir zu unserem Gast kommen. Er ist nicht nur ein cooler Typ und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, sondern er organisiert ja auch eine ziemlich fette Veranstaltung hier in Darmstadt mit seinem Kollegen und vielen anderen natürlich auch, nämlich das
Schlosskrabbenfest.
Ja, also unser großes Musikfestival hier im Sommer und ich würde sagen, ich fange jetzt an mit ihm.
Alles klar, viel Spaß euch.
Okay, gut und dann kommen wir auch schon zu unserem Gast. Ich freue mich, dass er heute Abend hier gekommen ist. Timo Gutfried, herzlich willkommen, Timo.
Ja, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, Timo. Timo, du bist vielleicht nicht jedem in Darmstadt namentlich bekannt, aber das, was du machst, das kennt, glaube ich, fast jeder. Du bist einer von den beiden Jungs, also ich sage immer Jungs, aber seid ja mittlerweile auch gestandene Familienväter und erwachsene Männer, die das Schlossgrabenfest organisieren.
Genau, ja. Unser Job ist hinter der Bühne, denn wir organisieren das Schlossgrabenfest und freuen uns dann über jeden, der vor der Bühne feiert. Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn viele das Schlossgrabenfest kennen und besuchen. Richtig, ja.
Das ist ja eine der größten Veranstaltungen in Darmstadt. Oder man kann ja schon sagen, so mit dem Heinerfest zusammen die größte, die einmal im Jahr in Darmstadt stattfindet, mit bedauerlichen Ausnahmen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie alles damals angefangen hat? Ich glaube, du warst ja auch noch Schüler, als ihr das erste Schlossgrabenfest gemacht habt, oder?
Ja, das erste Schlossgrabenfest fand im Jahr 1999 statt. Das ist auch das Jahr, in dem ich mein Abi gemacht habe an der Lichtenberg-Schule in Darmstadt. Also es wurde fürs mündliche Abitur, was unmittelbar nach dem Schlosskramfest war, im Backstage-Bereich auf den Bierkisten noch das Letzte gelernt, um danach die mündliche Prüfung zu machen. Ja, das war mein Abi-Jahrgang 1999. In dem Jahr fand das erste Schlosskramfest statt, auch unterstützt durch ganz viele Leute, Freunde aus dem Abi-Jahrgang, die ehrenamtlich geholfen haben, sowas aus der Taufe zu heben. Die Idee war damals, ein Fest zu kreieren, eine Veranstaltung, an der Bands auftreten mit eigener Musik. Es gab das Heinerfest, mit dem wir alle groß geworden sind und das wir auch im Herzen haben. Aber es ging uns eben vor allem darum, Bands eine Auftrittsmöglichkeit zu geben, die normalerweise eher in Kellerclubs gespielt haben oder in der Krone, Elidil. Das waren Läden, wo damals die Musikszene stattgefunden hat oder auch im Kesselhaus. Und wir haben eben gesagt, nein, das ist doch eigentlich ein bisschen schade. Warum findet sowas nicht im Herzen unserer Stadt statt? Auf Bühnen, wo möglichst viele Leute das auch hören können. Das war so die Idee. Und mit der sind wir damals an die Politik herangetreten. Und zum Glück hat man auch so jungen Leuten wie mir mit damals, was war ich dann, 18, 19 Jahren, als wir die Idee präsentiert haben, die Chance gegeben zu sagen, ja, wir haben das Vertrauen, plant mal weiter. Vielleicht hat man dann damals auch gedacht, naja, wir sagen denen mal, sie sollen mal weiter planen und da kommt dann eh nichts mehr. Das war dann nicht so. Wir haben dann einen Plan gezeichnet etc. und entsprechendes konzeptioniert, auch mit allen Sicherheitsaspekten und ja, in ein genehmigungsfähiges Konzept gedrückt, sodass es dann 1999 im Mai seine Premiere feiern konnte.
Das hast du einfach mit noch nicht mal 20 damals gemacht?
Richtig.
Mit dem Freddy zusammen?
So war das mit meinem Kollegen, dem Freddy zusammen, genau. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe damals eine Schülerzeitung in Darmstadt gemacht, die hieß Freaks. Das war eine Stadtschülerzeitung. Seinerzeit konnte man sich ja noch nicht über Social Media oder überhaupt Internetseiten informieren, wo was abgeht in der Stadt. Und so haben wir diese Stadtpublikation gemacht, gemeinsam. Und so sind wir zusammengekommen, ja.
Wahnsinn. Und wie war das so für dich, für deine Mitschüler und sowas? Ja? Waren die irgendwie beeindruckt? Haben die dich für irre gehalten? Was haben die Leute gedacht, als du angefangen hast?
Nee, es war nicht. Natürlich haben alle gesagt, das ist eine tolle Idee, ja, und sie wollen das unterstützen, wollen dabei sein. Es war eine Bewegung, ja. Wir haben gesagt, wir machen eine große Veranstaltung. Wir waren es ja so ein bisschen von unseren Fofi-Partys gewohnt oder von Veranstaltungen, die wir als Schülerzeitung organisiert haben. Also es wollten einfach alle dabei sein, aber es ging nicht um Bewunderung, sondern wir waren eine Gemeinschaft, ein Team und nur so kann man sowas organisieren, weil wir hatten ja keinerlei Startkapital, also Venture Capitals oder sowas. Wir waren kein Startup, wie man heute sagen würde, sondern wir waren einfach eine Gruppe von Leuten, die eben Darmstadt in dem Bereich kulturell auch weiterbringen wollten.
Okay, interessant. Und wie müssen wir uns das damals vorstellen? Ich meine, ich habe es nicht so bewusst mitbekriegt, ich war damals 9. Das war wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner wie heute.
Ja, das gestartet ist das Ganze nur auf dem Friedensplatz mit zwei Bühnen. Einer Bühne mit Musik, wo viele Leute sagen würden, da renne ich davon. Weil da war wirklich von Metal, Punk, Alternative, Hardrock, alles dabei, was in Darmstadt irgendwie in der Musikszene zu finden war. Und uns war aber damals schon irgendwie klar, wir müssen da einen Konsens auch finden natürlich. Also wir können nicht nur Musik präsentieren, die so krass polarisiert, sondern wir müssen ein Fest machen, wo alle sich eingeladen fühlen. Und deswegen haben wir damals direkt zwei Bühnen gemacht. Und auf der zweiten spielten dann schon damals Coverbands auch für die Leute, die gesagt haben, nein, ich möchte lieber was hören, wo eine Band irgendwas nachspielt von Musik, von also mainstreamiger Musik. Genau. Und also ums Betrinken ging es ja nicht.
Natürlich nie.
Das kam dann natürlich nie, das kam dann immer automatisch, dass die Leute in der Geselligkeit gemeinsam feiern. Und das ist auch heute noch das Thema vom Schlossgartenfest. Wir sagen ja immer, wir feiern Musik. Das ist unser Markenkern, wie man heute sagt. Und dazu laden wir alle ein, im Herzen Darmstadt rund ums Schloss zu feiern. Das dazu natürlich auch die kulinarische Komponente gehört, also essen, trinken und sich unterhalten, Freunde treffen. Das ist 1999 so gewesen und ist bis heute so, dass man das ganze Schlossgrabenfest genannt hat. War damals auch eine ganz simple Sache, weil die Frage war, wie nennen wir das Ganze jetzt? Wir nehmen einfach mal irgendwas, wo quasi der Name der Veranstaltung schon beschreibt, wo es ist. Ja, und das war der banale Grund. Da haben wir das Schlossfest, Marktplatz, Friedensplatzfest. Naja, es ist so am Schlossgraben, aber es ist ja eigentlich auch nicht im Schlossgraben. Und dann haben wir so Logos angefangen zu zeichnen mit einem damaligen Freund. Da hat der gemeint, ach komm, Schlossgraben eignet sich am besten, auch aufgrund des Logos. Ah ja gut, dann nennen wir es halt Schlossgrabenfest. Also die Idee war, einen Namen zu finden für eine Veranstaltung, wo direkt jeder weiß, wo es ist. Ja.
Und waren beim ersten Mal schon 100.000 Leute da?
Es waren beim ersten Mal 50.000 Menschen da.
Also immerhin.
Zumindest waren das die Berichte der Polizei, genau. Und da sind wir natürlich total überrannt worden. Es ging ja nur 2,5 Tage. Es war extrem voll. Die Leute haben das begeistert aufgenommen, sodass dann ein Jahr später schon die Erweiterung kam und man uns erneut die Chance gegeben hat, das zu machen. Das, und
dann habt ihr den City-Ring mitgenutzt.
City-Ring mit dazu genommen, Karolinenplatz dazu genommen und eben diese Kulisse, die man heute kennt, Landesmuseum, Staatsarchiv. Wir hatten dann nochmal eine Erweiterung 2007 um den Abschnitt Landgraf-Georg-Straße bis Alexanderstraße. Also da konnte man sagen, seitdem ist die Fläche, was die Ausmaße angeht, unverändert. Ja.
Und ab dem Punkt war der quasi gezwungenermaßen Profis?
Wir waren ja erstmal noch keine. Wir waren Profis in der Umsetzung natürlich. Aber es war nach wie vor mit sehr viel ehrenamtlichen Helfern in den Anfangsjahren. Und ich habe dann bis 2004 noch in Wiesbaden Medienwirtschaft studiert, das mit Diplom abgeschlossen. Der Kollege war auch noch anderweitig beruflich aktiv in der Gastronomie. Und ja, und dann war es eben so, nach dem Abschluss des Studiums stand man ja vor der Frage, setzt man jetzt alles auf die Karte Selbstständigkeit und probiert das oder macht man irgendwas anderes. Aber es war klar, dass die Anforderungen bei so einer Großveranstaltung so groß sind von der Dimension, dass man es einfach nicht mehr nebenher machen kann. Also ich hätte gar nicht gewusst, werde ich nebenher noch einen Job machen sollen, um so ein Fest vorzubereiten, denn man mag es kaum glauben, aber es dauert wirklich weit über 300 Tage, das alles vorzubereiten, mit allen Ämtern zu besprechen, Sicherheitskonzepte zu schreiben, abzustimmen, das Booking zu machen, etc., sodass man es nicht mehr nebenher machen kann und es eigentlich auch von der Verantwortung her so ist, dass es ein hohes Maß an Professionalisierung braucht. Ja. Und deswegen haben wir uns dann ja dazu entschieden, das zu riskieren, wurden dazu auch so ein bisschen ermutigt aus der Industrie, weil das Schlosskammfest war schon immer frei von städtischen Subventionen. Das heißt, man hat uns zwar die öffentlichen Flächen zur Verfügung gestellt für die im Rahmen der Gebührenordnung, aber man hat immer gesagt, okay, ihr müsst schon gucken, dass ihr irgendwie das selber finanziert bekommt. Und die Signale der Industrie waren damals, wir unterstützen gerne so eine Veranstaltung und wir haben übrigens auch Bedarf an einer Agentur im Bereich Dienstleistungen bei der Organisation. Das
kombiniert.
Genau, bei der Organisation von Festen, Mitarbeiterveranstaltungen, Promotion-Maßnahmen, Kongressen und all diese Sachen. So sind wir da sukzessive reingerutscht, dass wir ein Dienstleistungsgeschäft aufgebaut haben, was ja dann am Ende bis heute auch sehr gewinnbringend ist und es dann auch zum erheblichen Maße quersubventioniert, das Schlosskramfest. Ja.
Achso, das heißt, ihr habt quasi euer normales Geschäft und das Schlosskramfest ist ein Teil sozusagen von eurer Arbeit nur.
Ja, es ist nur ein Teil unserer Arbeit, aber bedarf eben diese lange Strecke. Ja. Aber unsere Agentur konzipiert, plant Veranstaltungen und macht da das Projektmanagement im Firmenkundengeschäft. Mhm. Also das ist so der erste große Kunde, den wir damals als Agentur hatten, ich hoffe, das darf man heute sagen, schon lange her, war dann die Telekom, ja, die Hauptsponsor des Schlosskampfes war, aber die dann auch Unterstützung im Corporate-Business gebraucht hat. Ja. Und da sind wir dann unterstützend im Bereich Projektmanagement tätig gewesen. Ja.
Das heißt, ihr habt quasi erstmal normale Existenzgründungen gemacht und seid über das Schlossgrabenfest dann einfach an andere Kunden gekommen.
Genau.
Und das läuft bis heute.
Genau, es läuft bis heute so, dass viele unserer Sponsorpartner oder Partner aus der Industrie, die sich bei uns engagieren, zugleich auch Agenturkunden sind. Aber es ist auch ein Geschäft, was nebenher läuft. Also wir haben auch in der Agentur ganz viele Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass wir sogar das Schlosskramfest machen, weil wir das auch von der Firmierung her nach außen 2006 dann mal getrennt haben, sodass die eine Firma eben wirklich der Ansprechpartner für Firmenkunden ist und der andere der Veranstalter des Schlosskramfestes.
Jetzt hast du eben gesagt, du hast dann Anfang der 2000er noch studiert. Das nimmt dann so ein bisschen die Antwort von der Frage weg. Also mündliches Abi dann 1999 lief dann ganz okay?
Genau, es lief ganz okay, ja.
Und Augen zu und durch?
Nee, es lief sogar sehr gut, ehrlicherweise. Also
Streber.
Mir ist es relativ leicht gefallen, ja. Mir Sachen schnell zu merken, wenn ich mir mal was durchgelesen habe. Ich weiß, dass das irgendwie auch man dafür beneidet wird, aber es war so. Danach im Abitur habe ich erstmal Zivildienst gemacht bei der Kirche in Darmstadt und ich war dann der Gemeinde-Zivi im Martinsviertel, das war meine Hauptgemeinde. Das habe ich 13 Monate gemacht und danach ging dann das Studium los, ja.
Wir sind ja so ein bisschen Generation, die mit dem Schlossgrabenfest auch aufgewachsen ist. Ich habe es ja eben gesagt, als das erste war ich 9 Jahre alt und wir haben natürlich auch einige Dinge erlebt und auch die musikalische Vielfalt erlebt und ich weiß noch, irgendwann hat ein Kumpel gesagt, ja, da gibt es richtig gute Band, da müsst ihr mitkommen. Und dann sind wir halt hingegangen, ich weiß nicht, wir waren so 14, 15 Jahre alt, bin ich ganz sicher. Und dann waren wir da und da war so eine komische Metal-Truppe auf der Bühne und ich frage, ja, wie heißt denn die Band? Ja, die heißt Casket Nail, hießen die, ja, also Sargnagel. Ja, das war natürlich nicht unbedingt das, was ich jetzt gesucht habe, aber es war ganz witzig. Und naja, die haben natürlich dann so ein Moshpit gebildet und dann da rumgepokt. Es war nicht so unser Ding, aber unser Kumpel, der wollte halt unbedingt da mit rein. Und dann haben die so eine Wall of Death gemacht. Also so nannten die das damals. Also zwei Reihen von Leuten stellen sich auf und rennen einfach ineinander. Was der tiefere Sinn davon ist, hat sich mir
persönlich, weiß es nicht, ja.
Hat sich mir persönlich nicht erschlossen.
Außer, dass man sich da in Gefahr begibt, ne?
Ja, genau. Und so war es auch, denn besagter Freund, den ich jetzt namentlich nicht erwähne, kam dann zu mir und öffnete seinen Mund und wir haben natürlich gesehen, dass ihm ein Zahn gefehlt hat. Das an und für sich ist erstmal nicht witzig, sind dann Sanitäter gegangen, der hat uns dann irgendwie den Kontakt vom Zahnarzt, der gerade irgendwie Notdienst gehabt hat, der war damals in der Karlsstraße, sind wir hingelaufen, da bei der Sitte in der Nähe. Und der hat sich natürlich auch gefreut, dass jetzt so ein Junge sich den Zahn ausgehauen hat. Aber das Witzige war eigentlich, als dann dem seine Eltern kamen und wir saßen im Wartezimmer und der Vater kam dann zu mir, guckte mich an und sagt, na, was hat der Trottel jetzt wieder gemacht? Das war wunderbar. Aber das ist so eine Schlossgrabenfest-Erinnerung von vielen, neben extrem guten Bands. Das halt auch so im Nachhinein zum Glück dann lustige Geschichten, die keine langwierigen Auswirkungen haben.
Passieren. Erinnerungen halt, ja. Und ich meine, das ist heute, wie du schon sagst, Leute, die eigentlich unter 40 sind, sind alle mit dem Schlosskramfest groß geworden. Das war das erste Mal eine Veranstaltung, wo man hingegangen ist, vielleicht auch ohne die Eltern, am Anfang mit den Eltern, wo man feiern war, vielleicht auch das erste Mal zu viel Alkohol konsumiert hat. Ja, also einfach das Leben und die Musik gefeiert hat. Und solche Geschichten höre ich natürlich häufiger. Jetzt nicht unbedingt, dass ich jemanden Zahn ausschlägt, das höre ich zum ersten Mal. Aber deswegen weisen wir natürlich auch darauf hin, dass bitte nicht gepokt wird vor der Bühne und man nicht aufeinander loslaufen soll.
Das hat keiner gehört.
Aber klar, wenn man es dann macht, ist das natürlich das Ergebnis. Aber so wie ich persönlich mit meiner Fest groß geworden bin, sind eben Leute, die heute unter 40 sind, mit dem Schlosskramfest groß geworden. Verbinden das mit ihrer DNA in Darmstadt und es gehört für sie einfach dazu. Und das ist ganz toll und es ehrt uns natürlich auch, solche Geschichten zu hören. Den ersten Kuss, den Heiratsantrag, die Frau fürs Leben kennengelernt, den Mann fürs Leben kennengelernt. Also das alles ist ja genau das, was es ausmachen soll, wenn solch eine Veranstaltung mitten in der Innenstadt stattfindet, dass sie identitätsbildend ist und einfach sich mit der DNA der Menschen verbindet und auch dann zu der jeweiligen persönlichen Lebensgeschichte gehört. Ja. So wie der Zahn halt oder die lustige Geschichte jetzt zu deiner gehört.
Ein Teil des Erfolgs ist, so denke ich zumindest immer, ihr habt ja eine Riesenvielfalt. Ja? Also ihr habt, sag ich mal, von irgendwie Club Area bis Partyschlager, bis Metal, bis, sag ich mal, normale Charts oder sowas. Ihr habt ja alles dabei.
Genau, also es ist einfach die musikalische Vielfalt, die wir im Herzen Darmstadts vereinen wollen. Es soll auch so sein. Es soll einfach, der Anspruch ist, am Ende irgendwie für jeden was dabei sein. Nicht alles muss jedem gefallen, aber man hat ein Angebot aus jetzt aktuell 60 Konzerten, aus denen man sich seinen eigentlichen oder seinen eigenen Programmmix nach eigenem Gusto zusammenstellen kann. Und da hoffen wir doch, dass bei so einem Angebot von 60 einzelnen Shows an 4 Tagen das Passende dabei ist. Aber es ist außergewöhnlich, das erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen mit Booking-Agenturen, die sagen, es ist ihnen kein Festival bekannt, was diesen Stilmix macht. Also von Hip-Hop trifft auf Schlager, dann kommt Poetry Slam. Das ist so abgefahren, dass auch die Künstler das selber crazy finden. Also jetzt beispielsweise letztes Jahr, Howard Carpendale spielt auf der Bühne und parallel Nura. Also weiter auseinander könnten die Welten nicht sein. Trotzdem funktioniert das. Alle feiern friedlich miteinander, haben Spaß, weil eins alle eint. Und das ist die Musik und zur Musik zu feiern und das im Herzen der Stadt. Und das ist doch toll, dass das so verbindend ist. Ja.
Ja. Ich werde jetzt die Magistratskollegen, die sich zu Howard Carpendale verausgabt haben, nicht namentlich nennen, aber es gab da durchaus auch Verluste am nächsten Tag.
Ja, Fremde oder Freunde, ja.
Jetzt hast du ja schon eben gesagt, ihr macht das Ganze quasi beruflich, das heißt, ihr lebt davon, andere Leute leben auch davon. Ich meine, die Leute, die irgendwie Aufbau machen, Security, WC und die Künstler selber, ich meine, die leben alle davon. Ihr habt euch jetzt im letzten Jahr entschieden oder entscheiden müssen, Eintritt zu nehmen. Das ist ja auch kontrovers diskutiert worden. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was der Hintergrund war.
Ja, gut, es ist uns sicherlich erstmal vorweg nicht leicht gefallen, jetzt Eintritt zu nehmen für unser Schlosskramfest, unser Baby, was wie gesagt zu Abi-Zeiten entstanden ist. aber es war einfach alternativlos, weil die Kosten sind uns davongerannt, die Produktionskosten und immer mehr Anforderungen auch an den Grad der Professionalisierung und Umsetzung bedingt natürlich auch, dass man nicht mehr sagen kann, das macht der eine oder andere ehrenamtlich, weil einfach die Verantwortung zu groß ist. Und somit ist das ein Sammelsurium, dass die Kosten gestiegen sind, bei zugleich, muss man auch sagen, einer gewissen Zurückhaltung im Konsumverhalten auf solchen Veranstaltungen. Also wenn früher Brauereien mit Großsponsorings derartige Veranstaltungen, also das betrifft nicht nur uns, aber der Bierkonsum ist in Gesamtdeutschland rückläufig seit Jahren, solche Veranstaltungen finanziert haben und diese Sponsorgelder jetzt wegfallen, muss man sich ja die Frage stellen, woher kommt jetzt das Gap, also woher kommt das Geld, um diese Veranstaltungen zu finanzieren? Denn am Ende müssen wir natürlich auch gewisse Einnahmen erwirtschaften, um unsere Ausgaben zu decken. Und das muss zumindest mal ausreichen. Ja, das ist nicht unser primäres Ziel, damit Gewinn zu machen. Dafür haben wir auch unser Corporate Event Business. Wir freuen uns aber trotzdem, denn wir sind Unternehmer, wenn es gut läuft, dass wir auch Gewinn machen. Ne? Also wir müssen auch eine Gewinnerzielungsabsicht haben, denn sonst würden wir steuerlich auch Probleme kriegen. Also insofern ist es uns nicht leicht gefallen. Kosten sind davongelaufen. Jeder hat es im persönlichen Leben mitbekommen, wie die Kosten explodiert sind. Das hat sich nochmal potenziert in der gesamten Veranstaltungsbranche. Da hat natürlich Corona eine entscheidende Rolle gespielt, dass es auf dem Markt einfach zu einer Konzentration auf wenige Marktteilnehmer gekommen ist, die jetzt noch da sind oder sagen wir es mal so, die haben sich reduziert, die jetzt natürlich andere Preise nehmen. Das heißt, wir haben nicht Preissteigerungen wie im privaten Bereich von Inflation 10% und vielleicht Lebensmittel, sondern wir hatten Kosten, die sich verdreifacht haben bei Dienstleistungen. Und das ist teilweise schwer zu vermitteln, aber es ist einfach so, Corona hat dafür gesorgt, einige gibt es nicht mehr, die jetzt da sind, bestimmen die Preise. Das kann man schlimm finden oder sich der Situation stellen. Wir stellen uns der Situation und so kam es eben dann dazu zu sagen, oh Gott, wir haben eine Reduktion oder nicht mehr diese Sponsoring-Einnahmen wie früher. Wir müssen irgendwie ein Finanzierungstool haben, um unsere Kosten zu decken. Und wir wollten nicht nach städtischen Geldern schreien oder das aus dem Haushalt bekommen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Außer du sagst heute, ist es kein Problem mehr.
Ist schwierig.
Aber meine Erfahrung ist, Geld regnet nicht vom Himmel. Also muss man schauen, wie man das Geschäftsmodell halt auch den neuen Bedingungen anpasst. Und da hat sich einfach, die Rahmenbedingungen haben sich einfach verändert durch Corona. Und das ist nach wie vor für uns nicht leicht. Wir sind da umso glücklicher, dass die Menschen oder die
sind ja trotzdem gekommen,
das alle angenommen haben.
Ja.
Also ich meine, von kein Eintritt bzw. Becher-Eintritt hin zu einem kleinen Eintrittspreis, also hinzukommen und dass die Leute das mitgetragen haben. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben gesagt, es gibt nur diesen einen Weg. Entweder sie nehmen es an oder sie nehmen es nicht an. Wenn sie es nicht angenommen hätten, würden wir nicht drüber sprechen, dass wir dieses Jahr wieder ein Schlosskramfest feiern.
Das heißt, ihr habt auch mit den Eintrittsgeldern auch mehr erlöst als mit den Bechern?
Wir haben natürlich mit den Eintrittsgeldern mehr Einnahmen erwirtschaftet wie mit den Bechern. Sonst hätten wir ja auch beim Becher bleiben können. Ja. Aber es sind eben die Kosten gestiegen und wir haben es nicht ganz geschafft, mit den Eintrittsgeldern im letzten Jahr alle Kosten zu decken. Ja, aber das muss natürlich das Ziel sein. Und wir hoffen einfach, dass das perspektivisch gelingt. Ja.
Du hast jetzt gesagt, ich meine, die Kosten sind gestiegen. Und auf der anderen Seite das Konsumverhalten, das Ausgabeverhalten der Menschen hat sich auch ein bisschen verändert. Sie sind zurückhaltender, es kommt sich natürlich ungünstig entgegen. Mir ist immer wichtig, dass man halt drüber nachdenkt, da arbeiten ja Leute.
Ja.
Das ist jetzt ihr,
keiner arbeitet da umsonst.
Eure Mitarbeiter und die ganzen Menschen, die das Ding sozusagen aufbauen, abbauen, betreiben und so weiter und so fort, die sollen ja auch alle irgendwie davon leben können oder einen Lohn bekommen, der irgendwie auch angemessen ist. Und vielleicht kannst du mal sagen, so ohne jetzt konkret zu werden, was sind eure Hauptkostenpunkte, sag ich mal, die Menschen vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, was alles eigentlich da Geld kostet?
Genau, also es ist eine Vielzahl an
Neben
Kosten.
Neben jetzt den Künstlern natürlich.
Genau, natürlich sind es die Künstlergagen, die, die auch nicht wenig sind. Also wenn man, dass man da mal vielleicht ein Gefühl für kriegt, also so eine Top-Act-Band, die bei uns auf der großen Bühne spielt, liegt in einem Gagenlevel zwischen 50.000 und 80.000 Euro für so einen Auftritt. Ja, also dass man da einfach mal, und dann haben wir 60 Konzerte, natürlich nicht 60 aller dieses Preislevels, aber man kriegt dann schon auch für sein Eintrittsgeld von aktuell noch 9,98 Euro am Tag, auch entsprechend eine musikalische oder Konzertgegenleistung.
Wenn ich das so mit anderen Festivals vergleiche.
Ja, es gibt nichts Vergleichbares.
Wenn ich noch mitten in der Stadt bin.
Wir sind die günstigsten. Jede Agentur fragt uns, warum macht ihr das? Wieso macht ihr das? Weil wir trotzdem noch eine Vielzahl an Sponsorpartnern haben. Bevor ich zu den Kosten komme, vielleicht nochmal die Einnahmenseite. Also wir haben Einnahmen aus Sponsorengeldern nach wie vor. Und da sind wir dankbar über jeden Einzelnen. Und das, wie gesagt, schwankt, aber es kommen auch durchaus neue Sponsoren dazu, die auch gerade das neue Konzept jetzt gut finden. Zum Zweiten dann die Eintrittsgelder. Und zum Dritten bezahlt die Gastronomie dafür, dass sie auf dem Schlosskramfest einen Stand betreibt, eine Standmiete. So, das sind die drei Einnahmesäulen. Wir verdienen dann nichts mehr mit, wenn da eine Pommes verkauft wird oder so oder ein Bier, sondern das sind dann die Einnahmen, die dann dem Gastronom zugutekommen, der ja vorher da eine Miete für seine Standfläche bezahlt. So, und Ausgabenpositionen, im Wesentlichen großer Anteil ist natürlich neben den Gagen die Veranstaltungstechnik, die gesamte Infrastruktur, Wasser, Strom, Stromverbrauch, die Reinigung des Geländes, die Absperrung, die Einfriedung, der Bereich Sicherheit, der sich gliedert in Personalkosten, Security, Überwachungssysteme, also dieser ganze Sicherheitsapparat ist ein großer, Übernachtungen, Catering, also all dies und natürlich die Personalkosten, die anfallen, das Arbeiten hinter den Kulissen über 300 Mitarbeiter Wahnsinn. An den Veranstaltungstagen und die wollen natürlich alle bezahlt werden. Und und so sind das die Ausgabenpositionen, die man da hat. Ja. Also es sind natürlich noch viel, viel mehr. Kann man auf unserer Webseite gerne nachlesen, haben wir es irgendwo mal dargestellt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja,
ja, aber ich meine, es ist gut, es mal zu sagen, ja, weil die 9,98 Euro oder was auch immer, die sind dann dafür da, dass einer halt davon leben kann am Ende. Ja, ich meine, arbeitet keiner von uns, arbeitet gerne umsonst.
Nee, und dass alle Dienstleister, auch oder die bis hin zur Müllabfuhr, am Ende bezahlt werden. Ja.
Ja. Also vielen Dank erstmal auf jeden Fall für den Einblick. Ich weiß nicht, kannst du irgendwas sagen, wie sich das jetzt nach Corona verändert hat, die ganze Veranstaltungsbranche? Ja, ist das, ich meine, hat ja natürlich enorme Risiken. Ja, man ist von vielen Faktoren, Witterung, Konkurrenz und wie viel Bock haben die Leute jetzt gerade überhaupt irgendwie was zu machen, abhängig. Aber was hat jetzt Corona nochmal irgendwie dazugebracht?
Erstmal ist es so, dass viele, die in der Veranstaltungswirtschaft gearbeitet haben, nicht mehr in der Veranstaltungswirtschaft arbeiten, sodass es teilweise schwierig wird, Projekte umzusetzen, weil man nicht das entsprechende Fachpersonal bekommt. Das betrifft vor allem unsere Dienstleister, Bühnenbauer, Veranstaltungstechniker, Tontechniker, solche Jobs, wo die Leute sagen, naja, ich durch Corona bin ich in die Industrie gewechselt und arbeite jetzt dort. Und das ist ein Riesenproblem, das teilweise überhaupt nicht angeboten werden kann aufgrund vom Personalmangel. Das Risiko wollen viele nicht mehr eingehen. Das ist auch für uns ein Riesenrisiko, weil wir wissen ja auch nicht, wie viele Leute kommen. Wir haben einen Riesenberg an Ausgaben und erhoffen uns, dass da gegenüber dann entsprechende Einnahmen stehen. Aber ob das dann am Ende alles so kommt, weiß man nicht. Im letzten Jahr ist es aufgegangen, deswegen sind wir natürlich zuversichtlich. Was die Leute angeht, sage ich, da sehe ich eigentlich habe ich keine Bedenken. Die Leute feiern gerne, wenn das Angebot stimmt. Da teile ich die Meinung des einen oder anderen Kollegen, dass da eine Zurückhaltung jetzt beim Besuch von Veranstaltungen ist, nicht, sondern da muss man sich dann auch die Frage stellen, ob vielleicht das ein oder andere Format, wenn es nicht mehr so besucht wird, vielleicht einfach nicht mehr gewollt ist oder der Markt das einfach nicht mehr möchte und die Leute ein anderes Programmangebot haben wollen. Aber ich laufe auch hier durch die Darmstädter Innenstadt abends, da ist gefühlt jede Bar, jedes Restaurant rappelvoll, wenn man nicht reserviert, das unter der Woche, am Wochenende erst recht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sich in ihrem Konsumverhalten zurückhalten.
Nicht komplett.
Genau, sie priorisieren vielleicht jetzt anders durch Corona, aber ich finde, da muss man auch als Unternehmen, das gleiche Diskussion haben wir auch beim Einzelhandel, gewisse Dinge überholen sich vielleicht. Irgendwann, wir haben die Chance, musikalisch immer wieder uns neu zu erfinden, weil wir 60 Konzerte haben und da einfach mit der Zeit gehen können. Das ist nicht für alle so einfach. Ja, bei uns, ob die Bühne immer am selben Ort steht, ist für die Leute nicht relevant. Die Leute schauen sich an, was steht da auf der Bühne.
Also schauen wirklich explizit, wer kommt und danach kommen sie. Oder
und da gibt es Trends einfach in den letzten Jahren.
Also aber ihr müsst sie ja immer richtig treffen auch. Ne?
Ja gut, da arbeitet man mit einem Agenturnetzwerk zusammen. Natürlich machen wir das Booking selbst, aber die Künstler werden ja alle entsprechend ab einem gewissen Grad an Bekanntheit von Agenturen, mhm, Bookern vertreten. Und die melden sich ja bei uns dann mit ihren Themen. Also sie sagen dann, also wir haben hier den Newcomer, der hat einen neuen Plattenvertrag bei Universal bekommen, der nimmt übrigens bei Sing My Song teil, mhm, und dann ist er noch in der Show und dann ist er bei dem Festival schon gebucht. Und ja, wenn alles gut läuft, könnt ihr davon ausgehen, dass der in einem halben Jahr die Bekanntheit hat. Also so ein bisschen
Risiko auch in der
Risiko Hinsicht, natürlich, ja, dass man auch Künstler buchen, dann muss man schon, dann preisen die einen zu erwartenden möglichen zukünftigen irgendwann Erfolg schon in die Gage ein. Hm. Weil du sagst, ja, Moment, den kennt ja jetzt gar keiner. Ja, aber das passiert ja alles. Und dann muss man das Risiko eingehen, den einen oder anderen Künstler zu buchen. Also ich nehme mal so Mark Forster, ne, der hat damals bei uns gespielt. Da weiß ich noch, wie die Booking-Agentur, wo ich noch gesagt habe, nein, ach nee, machen wir lieber nicht. Und die damalige Mitarbeiterin dann gesagt hat, auf noch, geh das Risiko ein. Und dass der dann innerhalb von den Monaten nach Unterzeichnung des Kontraktes, also des Vertrages, bis zum Auftritt Schlosskramfest zu einem der angesagtesten Stars Deutschlands wurde, war der Wahnsinn. Das wäre damals im Eintritt-Freibereich für uns überhaupt nicht darstellbar gewesen. Das
war schon, also ihr bucht die quasi schon fast ein Jahr vorher eigentlich.
Wir spekulieren schon auch darauf, dass der ein oder andere seinen Durchbruch schafft. Gibt es auch ganz viele, wo es nicht geklappt hat. Aber in den letzten Jahren hat man ein Händchen, wenn man einen Vincent Weiss sieht, Sunrise Avenue, alles Acts, wo der Kontrakt zu einem Zeitpunkt unterschrieben wurde,
nicht so bekannt waren,
als sie nicht auf Platz 1 in Deutschland
waren. Das ist interessant, das hat man vielleicht gar nicht so im Kopf, wenn man sich damit auseinandersetzt. Streifen wir mal kurz so ein bisschen das Politische. Jochen Patsch wird ja dieses Jahr dann, glaube ich, zum letzten Mal mit euch die Eröffnung machen. Ihr seid ja im Mai.
Genau, wir sind, genau, also wir freuen uns, dass er da auf jeden Fall, das heißt, hoffen, dass er nochmal die Eröffnung
macht. Ja, das wird er sich bestimmt nicht nehmen lassen. Also das wissen wir, glaube ich, beide. Ich frage dich jetzt nicht, mit wem du es dann nächstes Jahr am liebsten machen würdest. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Aber wie war so der Support, sag ich mal, von der Stadt und politisch gesehen auch fürs Schlossgrabenfest? Habt ihr euch da immer unterstützt gefühlt oder habt ihr euch manchmal auch gefragt, naja, so ein bisschen mehr Support, ein bisschen mehr Rückendeckung wäre auch wünschenswert gewesen?
Man muss sagen, also wir haben uns immer sehr unterstützt gefühlt die letzten Jahre, denn so eine Veranstaltung wie Schlosskrampfest, die so im öffentlichen Raum stattfindet, ist natürlich auch nur möglich, wenn sie politisch gewollt ist. Denn am Ende ist ja auch die Nutzung der öffentlichen Flächen eine politische Entscheidung. Somit ist es uns auch wichtig, immer mit allen zu reden, die in der Verantwortung sind, genauso mit denen, die in der Opposition sind. Denn wir brauchen da einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man uns als Veranstalter die Chance gibt, das wirtschaftliche Risiko ja auch an uns transferiert, zu sagen, ihr dürft das gerne machen, aber wir als Stadt müssen da eben nicht 1-2 Millionen Subventionen reinschieben. Dafür präsentiert ihr an 4 Tagen eben ein tolles Musikprogramm, was ein Aushängeschild ist. Ich meine, wir verkaufen Karten bis Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, ins gesamte Umland. Die Leute kommen nach Darmstadt, feiern hier. Also da können wir uns nicht über einen mangelnden Support, was den Willen angeht, beschweren. Also vor allem unter Jochen Patsch hat sich das eher nochmal intensiviert und das Schlosskrampfest nochmal weiterentwickelt.
Also ich meine, ich kann sagen, ja, meine persönliche Haltung ist ja auch kein Geheimnis. Ich halte es für ein Aushängeschild von Darmstadt, was wir auf jeden Fall auch erhalten und verteidigen sollten. Ich meine, ich kriege manchmal auch Zuschriften, ja, dass wir das Ding nicht mehr stattfinden lassen sollen, aber ich kriege auch ständig Zuschriften, welchen Club ich mal schließen soll oder sowas. Aber also für mich gehört es zu einer Stadt auch dazu. Ja, man klar, alle müssen sich an gewisse Regeln halten, das macht ihr auch und das machen andere dann auch. Und wenn sie es nicht machen, dann spricht man halt darüber oder ergreift Maßnahmen. Aber vom Prinzip her, eine Stadt wie Darmstadt, da muss man auch nach 20 Uhr noch vor die Tür gehen können, sag ich.
Ja, das finde ich super. Also insofern, das ist es ja schön zu hören, dass es, wenn du Oberbürgermeister werden solltest, dass es so weitergeht. Ja.
Auf jeden Fall.
Also das... Aber am Ende ist uns schon klar, dass das nur dann funktioniert, wenn die politisch Verantwortlichen sagen, ja, ihr dürft. Also das ist kein Recht auf Lebenszeit. Wir geben dafür alles, unser ganzes Herzblut, unsere Leidenschaft, da jedes Jahr ein tolles Fest auf die Beine zu stellen, wo sich möglichst viele angesprochen fühlen. Dass es jetzt durch den Eintritt eben so ist, dass derjenige, der keine Eintrittskarte hat, an diesen 4 Tagen etwas eingeschränkt ist in der Innenstadt, in den Abendstunden. Das Schlosskampus hat sich ja auch verstärkt da in die Abendstunden verlagert, weil wir können natürlich nicht mittags sagen, wenn jemand in die Innenstadt zum Einkaufen gehen will, dass er jetzt irgendeine Eintrittskarte braucht, um irgendwo lang zu laufen. Aber auch bei der Neukonzeption war uns da eben wichtig, da keinen krass auszuschließen. Das ist ein bisschen unbequemer geworden, aber die Wegebeziehungen auch zu den Wohnquartieren anschließend sind alle noch gegeben. Also auch wenn das Schlosskampus läuft, habe ich Wege, um von der Innenstadt ins Johannisviertel zu kommen.
Also, ist so schön zu hören, dass es trotzdem weitergeht, dass das Schlosskramfest dieses Jahr stattfindet und hoffentlich auch in Zukunft stattfindet. Timo, ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Hat Spaß gemacht. Wir haben auch einige interessante Sachen gelernt, wie du das alles so gemacht hast. Vom Schüler jetzt bis zum, sag ich mal, Geschäftsführer.
Ja.
Ganzes Leben hat dich das Schlossgrabenfest begleitet. Mich auch und viele andere Darmstädter auch und mach's hoffentlich auch weiterhin. Also vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne und vielleicht darf ich am Ende noch sagen, dass natürlich alle herzlich eingeladen sind, dieses Jahr Schlosskramfest mit uns zu feiern. Also wir sind alle da, du ja auch hoffentlich, Paul. Klar. Und dann feiern wir gemeinsam vom 25. bis 28. Mai im Herzen unserer Stadt.
Das machen wir. Danke, Timo. Mach's gut.
Vielen Dank.
So, das war der Timo und was sagst du?
Ja, krass. Haben ein paar Insider-Infos gekriegt, oder?
Hat er mit 19 Jahren ein Festival mit 50.000 People organisiert. Ja. Was hast du mit 19 gemacht?
Also was habe ich mitgemacht? Ich glaube, ich konnte mir da gerade die Schuhe binden.
Ja, du hast auch ein paar Dinger gemacht, aber...
während der da große Festivals veranstaltet hat. Ist aber auch eine geile Idee, ne? Also ist ein geiles Hobby, das damit hier schon zu Schulzeiten so sich auszudenken und dann zu denken, so, ja, okay, komm, wir machen mal was, um die Stadt zu verbinden.
Ich meine, ich habe parallel zum Abi Politik gemacht und habe mich da schon engagiert gefühlt, aber das ist nochmal eine andere Nummer.
Ja, auf jeden Fall.
Aber freut mich, dass für ihn funktioniert und er ist ja bescheidener, cooler Typ. Er hat jetzt zwei Dinge hat er ja noch weggelassen, was er noch macht, weil die Eintrittsgelder wurden ja von manchen auch kritisiert. Man kommt aber auch teilweise vergünstigt rein. Also es gibt zum Beispiel mit der Teilhabecard, ja, die ja bedürftige Leute bekommen, einen Rabatt, was auf jeden Fall eine soziale Aktion ist. Und ab diesem Jahr, es ging ja letztes Jahr wegen Corona leider nicht, sind Kinder bis 12 Jahren frei. Also da werden auch die Familien nochmal entlastet.
Fest für alle halt, ne?
Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und ich hoffe, das Schlosskramfest bleibt, wie es ist.
Hoffentlich.
Ich meine, da sind wir auch extrem bekannt in Darmstadt für. Ja. Also das ist bestes Marketing für unsere Stadt.
Auf jeden Fall.
Hast du noch was auf der Rolle?
Ich hatte noch was, Paul, natürlich. Also ich glaub, du wie hast immer.
Wie immer noch was auf Lager. Ne?
Genau, wie immer kommen wir dann zum Schluss zu unserer Rubrik Deine Meinung zu.
Lockst mit du den mich drei aus, Begriffen. Reserve heute.
Mal schauen. Mal schauen. Ich glaube, nicht so wie damals, aber nicht so wie die letzten Folgen, aber bin gespannt, was du antwortest. Der erste Begriff lautet 49-Euro-Ticket.
49-Euro-Ticket, ja, ist eine gute Sache. Bund und Länder haben sich auf die Finanzierung geeinigt. Bin mal gespannt, was das insgesamt so bewegt.
Der zweite Begriff wäre Panzerlieferung.
Panzerlieferung, ja, ernstes Thema, sehr wichtig. Find's gut, dass da Bewegung reinkommt. Hätte schneller passieren können. Also wir sollten die Ukraine auf jeden Fall unterstützen.
Also hältst du Olaf Scholz zögern für falsch?
Ja.
Klares Statement. Dann kommen wir zum dritten Begriff. Und das passt auch thematisch zu dem Gast, den wir hatten. Lieblingsband.
Lieblingsband, ich bin ja ziemlich, ihr wisst ja, dass ich musikalisch ziemlich flexibel bin, ne? Also ich habe ja meine Spotify-Playlist, die geht rauf und runter durch alle Genres, ja, die geht, sag ich mal, von Deutschrock, anderssprachigen Rock, bis hin zu irgendwelchen Partyschlagern, 90er Jahre Trash-Pop, also ich habe alles, wir haben ja viel über Backstreet Boys und sowas hier gesprochen. Ja, ich habe jetzt keine klare Lieblingsband, aber ich bin da einfach extrem flexibel, um ehrlich zu sein.
Hast du einen Lieblingssong aktuell?
Ehrlich zu sein nicht. Ich habe auch meine Gym-Playlist und so, das ist alles extrem random.
Okay.
Sorry, Bro.
Kein Thema. Dann wären wir auch schon am Ende unseres Podcasts.
Ja, war wieder gut. Man hat ein bisschen gedauert diesmal, Weihnachten, Corona, was uns alles so eingeholt hat,
ja.
Aber hat Spaß gemacht und der Timo hat echt ein paar interessante Dinge erzählt.
Ja, das stimmt.
Also, und wir haben ja aber dafür diesmal nächsten Podcast schon geplant und haben mal wieder so einen richtigen High Potential auch da. Mhm. Da wäre natürlich nur High Potential
natürlich.
Da, aber das ist jetzt nochmal so ein
Claro.
Nochmal so ein Higher High Potential.
Mhm. Ja. Leute können gespannt sein.
Ja, und es wird was Besonderes, es wird ein Live-Podcast.
So sieht's aus.
Ja, also man kann auch hinkommen und Fragen stellen.
Ganz genau.
Ja, da freuen wir uns natürlich auf möglichst viele Leute, die wir dort treffen. Am, ich glaube, 7. März.
Genau.
Ja, also Leute, alles geben wir noch bekannt dann.
Genau, haltet euch informiert. folgt unseren Channels, damit ihr es auch nicht verpasst, und kommt dann zahlreich und dann könnt ihr eure Fragen stellen.
Ja.
Bis dann.